Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gewichte stemmen und gute Bücher verlegen, das hat mehr miteinander zu tun, als dass sich Bücherstapel vielleicht auch zum Trainieren eignen würden. Was, darüber spreche ich gleich mit Heinrich von Behrenberg, der vor über 20 Jahren einen Gewichtheber als Logo seines Verlags gewählt hat. Und was der zum Erfolg beigetragen hat, darüber sprechen wir gleich. Nimm dich selbst bloß nicht zu ernst, don't take yourself too bloody serious, das war und ist einer der Leitsätze des Behrenberg Verlags, den Heinrich von Behrenberg mit seiner Frau vor 21 Jahren im Januar 2004 gegründet hat. Es sollte ein Haus für Essayistik, Biografien, für zeitgeschichtliche Werke werden und ausnahmsweise auch mal für einen Roman, und davon sind aber inzwischen auch so einige herausragende erschienen. Zuletzt fällt mir Christine Wunniges Wachs ein und auch alles andere, was bei Behrenberg erscheint, wird viel gelobt, mit Preisen ausgezeichnet und natürlich gern gelesen. Jetzt hat Heinrich von Behrenberg Bilanz gezogen. Vor wenigen Wochen hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert, und das hält ihn aber offenbar nicht davon ab, noch immer Gewichte zu stemmen. Zumindest heißt sein Buch so, vom Stemmen der Gewichte. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr von Behrenberg.
Hallo, guten Tag.
Gewichte heben, das hat mit dem Verlagslogo zu tun, dass so ein kleiner, stämmiger Mann, der so eine irgendwie seltsam krumme Stange über dem Kopf trägt. Was hat dieser Kraftsport mit dem Metier des Bücherverlegens zu tun?
Naja, also doch mehr, als ich am Anfang gedacht hätte. Also es kostet ja doch eine ganze Menge Geld, nicht? Bücher zu drucken, Bücher herzustellen, Bücher zu machen, nicht? Das ist schon mal etwas, nicht? Das war gleich am Anfang natürlich, ich meine, ich war darauf vorbereitet, aber das ist schon ein gewisses Gewicht. Das eigentliche Gewicht ist aber natürlich das. Das sind die schönen Sachen, die man macht. Die Autoren. Die Autoren, die so unglaublich unterschiedlich sind und denen ich unendlich viel zu verdanken habe in diesen letzten 20 Jahren. Die man natürlich manchmal auch, also die man beraten muss, die man manchmal auch mal schubsen muss oder so etwas, oder manchmal muss man sie zurückhalten. Also auch da sind einige Gewichte zu stemmen. Und,
weil Ihre Bücher sind ja eigentlich nicht so geeignet, um Gewichte zu stemmen, weil die sind ja oft eher schmal. War das auch eigentlich von Anfang an so eine Idee, dass Sie nicht so dicke Wälzer veröffentlichen wollten?
Ja, das war eine von Anfang an eine Idee, die auch sehr geholfen hat. Also Ich verbreite ja immer wieder gerne diese Geschichte von Robert Danton, der mal in einem Gespräch gesagt hat, in jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das schreit, ich will raus. Und daran haben wir uns gehalten. Also man könnte natürlich auch wieder ganz einfach sagen, also spart eine Menge Geld. Aber ich fand es auch immer von Anfang an wichtig, dass eines der wesentlichen Themen dieses Verlages, nämlich die Lebensläufe, so schlank wie möglich zu halten. Ich wollte keine Biografien machen. Biografien sind was ganz anderes. Biografien sind gewaltige Maschinen, also bewundernswert. Ich bewundere die Biografen für ihre Arbeit, aber das ist etwas ganz anderes. Mich hat von Anfang an eben also der schlanke Essay, Sie haben es ja schon gesagt, interessiert. Und auch die Art und Weise, wie ein Lebenslauf in eine relativ kurze Spanne von höchstens 120 Seiten gegossen werden kann.
Jetzt haben Sie dieses Buch zum Jubiläum herausgegeben, und man hätte sich ja auch vorstellen können, Sie schreiben jetzt eine Verlagsgeschichte. Aber Sie haben immer schon seit vielen Jahren so Newsletter geschrieben, die recht umfangreich zu Büchern, die in Ihrem Verlag erscheinen, herausgekommen sind. Und die haben Sie jetzt zusammengefasst und auch noch andere Texte. Wie ist diese Idee entstanden? Warum haben Sie nicht so ein verlagsgeschichtliches Buch geschrieben?
Zum einen, weil 20 Jahre ist ja noch keine gigantische Zeitspanne. Das gibt noch nicht so wahnsinnig viel Geschichte her. Ein bisschen schon. Ich wollte mich auch nicht irgendwie wirklich wichtiger machen als ich oder als der Verlag ist. deswegen diese Newsletter, die Sie erwähnt haben. Newsletter sind ja so eine komische Geschichte. Eigentlich im Wesentlichen, wenn man sie auf dem Computer sieht, drückt man sie weg. Die meisten, manchmal liest man sie auch. Ich habe lange gezögert, überhaupt welche zu schreiben, aber dann sind sie mir immer plötzlich sehr lang geraten und die Leute, die sie gelesen haben, fanden sie ganz unterhaltsam. Deswegen habe ich sie gewissermaßen als die Versatzstücke einer Geschichte gesammelt und hintereinander gestellt. Und ich finde, sie sagen eigentlich mehr aus als irgendwie, sagen wir mal, eine Chronologie oder so etwas.
Und Sie schreiben wirklich sehr schön und mit großer Anteilnahme über viele Autoren, die für Sie als Leser, als Lektor, als Verleger wichtig waren, aber natürlich auch welche, die in Ihrem Verlag erschienen sind, von unserer Kollegin Maike Albart und ihrem Neapel-Buch über Katharina Hacker, Elliot Weinberger und so weiter. Was muss denn ein Autor, eine Autorin können, um bei Ihnen überhaupt mal in die engere Auswahl zu kommen?
Ui, das ist ganz schwer. Also es muss etwas sein, was mich und uns, sollte ich ja sagen, also denn meine Kolleginnen gehören natürlich dazu, allen voran Beatrice Fassbinder, die Lektorin, was uns interessiert. Ich habe vielleicht, also der rote Faden dieses Verlages ist tatsächlich eigentlich mein Interesse für Lebensläufe. Auch, also am Anfang habe ich ja gesagt, also wir machen keine Romane, weil damals hatte ich das Gefühl, alle Welt macht Romane und wir machen das nicht. Es hat sich nichts daran geändert, dass alle Welt Romane macht, aber wir machen inzwischen auch welche und das hat uns auch sehr genützt. Aber auch diese Fiktionen sind im Wesentlichen Fiktionen, die sich an Lebensläufen entlang entwickelten. Und das ist etwas, was mich von Anfang an sehr, sehr interessiert hat und sehr neugierig gemacht. Also ich interessiere mich sehr, sehr für die Lebensläufe von Menschen, weil sie natürlich etwas Historisches auch haben, ein historisches Moment. Also will da nicht zu viel sagen, aber das ist wirklich für mich etwas, was mir sehr nahe ist.
Und ganz besonders nahe oder herzerwärmend scheint für Sie auch eben ist ja die spanischsprachige Literatur oder Teile davon. Das merkt man auch nochmal in diesem Buch. Sie haben ja Roberto Bolaño quasi uns näher gebracht. Das ist ja einer Ihrer Herzensautoren. Warum eigentlich? Warum soll ich den lesen? Machen Sie mich mal Roberto. Wild auf Roberto Bolaño.
Roberto Bolaño. Also ich glaube, man soll ihn lesen unter anderem, weil es kaum einen, ich kenne keinen anderen Autor, der sich auf eine so kluge Art und Weise über die Gewalt geäußert hat, die seinen Kontinent seit Ewigkeiten so sehr beschäftigt, auf so bittere Art und Weise. Und er hat es getan auf eine, wie ich finde, gleichzeitig ungeheuer poetische und ungeheuer schwarze Art und Weise. Und also mich hat es wirklich sehr überrascht und gleichzeitig auch sehr begeistert, dass zum Beispiel sein letztes nachgelassenes Buch 2666, dieser Riesenroman über 1000 Seiten, dass das wirklich bei jungen Leuten auch ein Bestseller geworden ist. Also es hat sich für mich auch da gezeigt, dass jemand, der wirklich so, man könnte sagen, verfinstert, er ist ja auch sehr, sehr witzig, aber auch wirklich kompromisslos verfinstert schreibt, dass der ein so ungeheures Publikum gefunden hat.
Also wir erfahren viel tolle Porträts, lebensgeschichtlich von Autoren in Ihrem Buch, aber auch über Sie, über Ihre Lebensgeschichte erfährt man einiges, manchmal so ein bisschen indirekt. Zum Beispiel sind Sie 1970 als 20-Jähriger zum ersten Mal nach Barcelona gefahren, per Anhalter, haben dann da auf so einer Parkbank, die sich dann als architektonisches Meisterwerk entpuppt hat, übernachtet. Wenn Sie da diesen Text schreiben, wie ist das, wenn Sie sich an sich selbst erinnern als junger Mann?
Das ist sehr berührend. Also das habe ich irgendwie festgestellt. Das hat mich wirklich nochmal wirklich sehr, sehr, sehr berührt, daran zurückzudenken. Also mit Barcelona verbindet sich vielleicht tatsächlich ein großer Teil also meiner Begeisterung für das Spanische, seltsamerweise. Nicht? Also ich habe mein Spanisch in Katalonien gelernt, nicht? Wo ein besonders schönes Spanisch gesprochen wird. Das hat mich sehr berührt. Die Erinnerung an den Fußball, die Erinnerung an die ersten Autoren, die ich dort getroffen habe, die Kollegen, aber auch eben diese wunderbare Stadt. Es ist also eigentlich für mich meine Beschäftigung für Spanisch ist eigentlich immer ein bisschen ein Mittelding zwischen Romantik und politischer Begeisterung gewesen. Das habe ich in Barcelona immer wieder gefunden und das hat mich also tatsächlich berührt. Das hat mich wirklich sehr berührt, diesen Text zu schreiben.
Und Sie sind ja damals als 20-Jähriger aus einem ganz anderen Hintergrund aufgebrochen in die Welt der Literatur und nach Spanien, denn Sie stammen ja aus einem berühmten Bankiershaus. Jetzt haben Sie ganz zu Anfang gleich das Geld genannt. Haben Sie sich vielleicht doch was da mitgenommen aus Ihrem Elternhaus?
Ja, ich glaube, ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, ein bisschen von dem skeptischen Realismus, der in so einem Elternhaus, in einem kaufmännischen Elternhaus in Hamburg regiert. Ich habe natürlich, ich kann das ganz offen sagen, also ich kann vor Glück sagen, dass ich in einer so ungeheuer privilegierten Situation aufgewachsen bin und daher stamme und damit etwas, ich hoffe, Sinnvolles, also auch für eine Menge andere Leute gemacht habe. Also das ist mir wirklich immer eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen. Also man kann mit Reichtum eine ganze Menge machen, aber man kann auch, glaube ich, man sollte versuchen, etwas Sinnvolles damit zu machen.
Ich glaube, da sind sich viele einig, dass Sie mit dem Verlag was Sinnvolles gemacht haben. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Sie sind 75, den Verlag gibt es seit 21 Jahren. Wie schauen Sie in die Zukunft? Wie geht es weiter mit Bärenberg?
Das wissen wir noch nicht. Wir haben in diesem Herbst eine Zäsur gemacht. Also es gibt in diesem Herbst von uns keine Neuerscheinungen, weil wir uns tatsächlich erst mal hinsetzen müssen und überlegen müssen, wie kann man so ein kleines Unternehmen, es ist ja ein kleiner Verlag, weiterführen in einer Zeit, in der doch einfach die Auflagen tatsächlich sinken, in der die Notwendigkeit, dass man praktisch in jedem Programm immer irgendwie einen Bestseller hat, der die ganze Geschichte irgendwie ein bisschen weiterträgt. Also wie kann man das weitermachen? Kann man das nicht weitermachen? Das müssen wir uns sehr genau überlegen. Und eigentlich nach 20 Jahren ist so eine Zäsur eigentlich auch mal ganz angebracht.
Und nutzen Sie die auch, um wieder ein bisschen mehr auf Reisen zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wohin. In Europa, nach Spanien natürlich immer. Meine Tochter wohnt ja inzwischen in Barcelona und deswegen fahre ich auch deswegen dort immer wieder dorthin. Nein, also an Reisen wird es nicht mangeln.
Heinrich von Bärenberg, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen. Danke.
Und alles Gute. Und Dankeschön. Das Buch vom Stemmen der Gewichte ist natürlich beim Bärenberg Verlag erschienen und es kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Aldo Zimmer. Ich wohne in Emmendingen, 15 Kilometer nördlich von Freiburg. Ich habe von Hubert und Carrasquet die Graphic Novel Schönheit gelesen. Da geht es um eine am Anfang junge Magd, die ziemlich leidet unter ihrer Herrin und ist ganz unansehnlich und gerät irgendwie an der Fee und darf sich was wünschen und wünscht sich Schönheit. Der Wunsch geht in Erfüllung insoweit, als dass alle anderen Mitmenschen sie als wunderschön erleben. In Wirklichkeit ändert sich gar nichts, aber die Ansicht von aller anderen ändert sich. Im Spiegel sieht man dann ganz oft in dem Comic, dass er eigentlich aussieht wie früher. Also das ist richtig gut gemacht. Ein Künstler zum Beispiel malt sie dann, der verliert über ihre vermeintliche Schönheit den Verstand und hängt sich am Schluss auf. Und das war jetzt nur der Anfang. Ist bis jetzt das Buch, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
Alto Zimmer liest in Freiburg die Graphic Novel Schönheit von Hubert und Carrasquet. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Ulrich Prüfrock und erschienen ist es beim Reprodukt Verlag für 36 Euro.
Der Mops des Monats.
Girl, Goddess, Queen, mein Name ist Persephone. Es gibt Titel, denen wohnt das ganze Drama schon inne, das sie versprechen sollen. Der April stellt außerdem die letzte Geschichte der Welt in Aussicht. Hoffen wir mal, dass dann doch nicht. Besonders aktuell erscheint diese Woche eh etwas anderes, nämlich die ein wenig mysteriöse Kombination weißer Rauch und falsche Mönche. Ansonsten, wie ist die Stimmung, wenn eine der Bestandsaufnahmen zur Lage lautet, 42 Gründe, das Universum zu hassen? Wahlweise geht so oder halt vergeigt, verkackt, versemmelt. Wobei es für eingegrenzte Terrains auch optimistische Varianten gibt, etwa für den Garten mit wächst nicht, gibt's nicht, oder für Italien als Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol. Was schon sehr nach Sommer und nach Ferien klingt, im Deutschen Synonyme, die trotzdem immer wieder zum Kompositum zusammenfinden. Und tatsächlich, in den Verlagsprogrammen brechen die Sommerferien gerade akut aus. Schließlich gilt das ganze Jahr über als Vision, Option und Projektion lieber im Meer schwimmen als in Arbeit untergehen. Denn in unseren Träumen ist immer Sommer. Doch es droht ein Sommer ohne Plan. Und das Echo der Sommer kann ziemlich laut werden, wenn tatsächlich gilt, noch 50 Sommer mehr. Pragmatisch ist die Herangehensweise, die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts, wohl kaum zu halten, dagegen das Versprechen Erdbeersommer mit Aussicht. Und Vorsicht, dann folgt womöglich Lavendelwut. Da hilft dann, ebenso wie im Fall von zu viel gedacht, zu wenig gelebt oder von wahnsinnig intelligent oder auch bloß von akadämlich, Psychotherapie ohne Fachgedöns. Oder einfach machen wir es uns erstmal nett. Oder kein Mopsmaterial, war eine Neuausgabe, hör auf zu glauben, was du denkst. Oder als Etappenerfolg, hallo Angst, ich mach's jetzt doch. Oder am schlichtesten, lautesten und klarsten, her mit dem geilen Leben. Und weil das alles irgendwie dynamisch drauf hinausläuft, geht der Mops des Monats April, der sich anfühlt wie eine Sommerparty im Juli oder im August, an einen Titel, der mit Ausrufezeichen direkt und knapp dazu auffordert, die Gemeinschaft ohne Ausnahme an der durch diese Titel suggerierten Partystimmung teilhaben zu lassen. Ja, der Mops des Monats geht an Schokotorte für alle.
Hans von Trotha hat den Mops des Monats gekürt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine unglückliche Kindheit, das ist die Voraussetzung, um Schriftsteller zu werden. Das hat mal Paul Maar hier in der Lesart gesagt. Aber der Roman, über den wir jetzt sprechen, der stellt genau diese Annahme eigentlich auf den Kopf. Geschrieben hat ihn der Mexikaner Juan Pablo Villalobos und Andreas Baum hat das Alibi gelesen. Also ein rundum zufriedener Schriftsteller ist offenbar die Hauptfigur. Was hat er denn dann überhaupt zu erzählen?
Ja, ich glaube, die Frage geht sogar noch weiter, wie sie sich mir stellt. Die Frage ist, muss ein Schriftsteller, wenn alles in Ordnung ist und kein Material da überhaupt immer was schreiben? Also Bücher gibt es ja eigentlich genug. Diese Frage wird beantwortet. Also die Hauptfigur, Juan Pablo, erkennbar ein alter Ego von Villalobos, ist rundum zufrieden. Er hat eine tolle Familie. Er lebt in Barcelona, ein super Ort für Kunst und Kultur. Er ist ein anerkannter Schriftsteller mit Lesungen und Partys und Freunden und, wie er selber schreibt, einem niemals sich leerenden Weinglas in der Hand. Nun ist er aber eben Schriftsteller und geht jeden Tag aus dem Haus. Es gibt so eine gewisse Dringlichkeit von außen. Der Verleger nervt so ein bisschen und sagt, wo bleibt das nächste Buch? Seine Frau fragt sich, was er eigentlich den ganzen Tag macht. Und es gibt aber eben auch diese Dringlichkeit von innen. Und deswegen ist das für mich auch ein Buch, in dem es so übers Schreiben, über Schriftsteller an sich geht. Es gibt diese Dringlichkeit. Man hat ja gesagt, ein Schriftsteller ist jemand, der nicht gerne schreibt. Ein Schriftsteller ist aber auch jemand, der nicht schreiben kann. Und das tut er dann und er tut eben das, was viele tun, wenn ihnen nichts Besseres mehr einfällt, die Flucht in die Autofiktion. Er schreibt am eigenen Leben entlang und verwandelt seine Alltagserlebnisse, die er sortiert, in Geschichten und seine Mitmenschen in Figuren. Und das fällt auch auf seinem halbwüchsigen Sohn zum Beispiel, der dann irgendwann ausruft, erzähl ihm nichts, er schreibt über uns.
Also gibt es schon noch so eine Art zweite, nicht ganz so autofiktional realistische Ebene?
Ja, absolut. Also es gibt eine Stelle, an der, sage ich mal, die Autofiktion sehr stark in die Fiktion kippt. Da geschieht ein, ich würde mal sagen, unwahrscheinlicher Unfall. Man könnte auch sagen, eine unerhörte Begebenheit. Eine Friseurin schneidet sich in den Finger und dabei ein Stück des Fingers ab, während sie sozusagen ihm die Haare schneidet und die Frisur ist verdorben. Und jetzt beginnt so eine Handlung, wo der Leser und die Leserin merkt, jetzt habe ich mich da einspinnen lassen in die scheinbar banalen und sehr vergnüglichen im Alltagsbegebenheiten und bin aber jetzt plötzlich in so einem fantastischen Roman gelandet, wo die Dinge anders sind, als sie scheinen und die Menschen Dinge verbergen und offensichtlich hinter dem, was so erzählt wird, es Verbindungen gibt, von denen man nichts geahnt hat.
Und wie ist das gemacht, dieser Roman, oder auch das Kippen zwischen den zwei Ebenen, und wie ist es so geschrieben?
Für mich ist es sehr überzeugend. Es hat ein bisschen was von einem Krimi, ist aber kein Krimi, und Mia Lobos ist erkennbar geschult an anderen fantastischen Autoren aus Lateinamerika, was ja seine literarische Heimat ist. Er ist ja Mexikaner, also zum Beispiel Roberto Bolaño fällt einem da ein, oder andere, Carlos Fuentes. Ja, und das funktioniert deswegen, weil eben immer wieder die Realität hergestellt wird durch realistische Beschreibungen und dann unwahrscheinliche Dinge geschehen. Also kleine Objekte verwandeln sich, Menschen verwandeln sich. Ja, also es ist rasant und sehr unterhaltsam bis zum Schluss durchgeschrieben.
Und ist das denn ein typisches Buch für diesen Autor?
Ja und nein. Also Mia Lobos ist ja bei uns vor allem bekannt, weil er sogenannte Narkoliteratur geschaffen hat. Also da hat er sich bei den Stoffen bedient aus seiner Heimat, wo es um diesen furchtbaren Drogenkrieg geht. Diese Romane sind aber auch satirisch, und das ist so ein bisschen so eine Ähnlichkeit im Stil, aber er ist auch ein sehr vielseitiger Autor. Das ist hier zu wenig gesehen worden. Also er hat eben diese sehr politischen Romane geschrieben. Er schreibt auch Essays. Er hat auch ein literaturwissenschaftliches Werk. Und er ist eben auch daneben noch Unternehmer, was ich interessant finde. Also immer gut, wenn Leute so mit einem Bein im richtigen Leben stehen. Und er hat seine Heimat Mexiko verlassen, würde ich sagen, aus Neigung. Er teilt aber dann das Schicksal schon mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die, sagen wir mal, in Westafrika oder in Südamerika oder in Asien anfangen zu schreiben und sich dann irgendwann als exilierte Schriftsteller wiederfinden in London oder Paris oder eben in Barcelona. Und da wird dann oft gesagt, denen geht der Stoff aus. Und ich finde, dass dieses Buch auch ein bisschen eine Lösung aufzeigt, nämlich die Erzählstrukturen in der eigenen Tradition zu finden, also quasi im eigenen Dorf.
Also offenbar lohnt sich das, dieses Buch zu lesen, sagt Andreas Baum über den neuen Roman von Juan Pablo Villalobos. Das Alibi heißt das Buch, aus dem mexikanischen Spanisch hat es Carsten Regling übersetzt, und erschienen ist es beim Wagenbach Verlag für 20 Euro. Begeisterte Leserinnen und Leser haben der Leipziger Buchmesse erst kürzlich einen Besucherrekord beschert. Gleichzeitig klagen aber viele Verlage über zurückgehende Umsätze, und tatsächlich wird messbar weniger gelesen bei uns. Eine Institution, die dem entgegensteuern will, ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Zum Beispiel mit dem Deutschen Buchpreis, der jeden Herbst mit Long- und Shortlist die Spannung steigert und die Verkaufszahlen der Nominierten in die Höhe schnellen lässt. Aber natürlich hat der Börsenverein viele andere Aufgaben, seit er genau heute vor 200 Jahren in Leipzig gegründet worden ist. Daran erinnert jetzt ein Buch, das zur gleichnamigen Ausstellung Zwischen Zeilen und Zeiten erschienen ist im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig. Holger Heimanns hat sich beides angesehen und ist dabei tief in die Geschichte des Börsenvereins eingestiegen.
Zu den Büchern, die von den Nazis 1933 ins Feuer geworfen wurden, gehörte auch Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues. Der 1929 erschienene Antikriegsroman, der sofort zum internationalen Bestseller avancierte, war in Deutschland nach dem Verbot nicht mehr zu haben. Und doch wurde der Roman schon im März 1945, als nahezu alles in Schutt und Asche lag, in großer Zahl wieder ausgeliefert. Was wie ein Wunder anmutet, lässt sich recht einfach erklären und führt zurück ins Jahr 1933.
Der Ullstein Verlag lagerte noch eine Charge mit 120.000 Exemplaren, und der Verleger entschied sich, diese heimlich außerhalb Berlins einzulagern. Eile war geboten, weil bereits ein Jahr später die absehbare Enteignung der jüdischen Verlagsinhaber erfolgte.
Die heimlich zur Seite geschafften Exemplare überstanden den Krieg unbeschadet und konnten gleich nach Kriegsende verkauft werden. Lernen lässt sich dies aus einem Buch, das jetzt anlässlich des 200. Geburtstags des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erschienen ist und das voller spannender Geschichten steckt. Es ist nicht das erste Werk, das sich mit dem ältesten Wirtschaftsverband Deutschlands befasst. Zum 175. Geburtstag kam eine schwergewichtige, leinengebundene Festschrift heraus. Von dieser klassischen Institutionengeschichte sollte sich das neue Buch abheben, erklärt Mitherausgeberin Stefanie Jacobs.
Uns war es wichtig, eine andere Geschichte zu erzählen, indem wir nicht schwergewichtige wissenschaftliche Großaufsätze veröffentlicht haben, sondern versucht haben, in 216 kleine Miszellen, kleine Anekdoten, skurrile, manchmal schräge, manchmal auch verheerende Einblicke in diese 200 Jahre zu bringen.
Knapp 70 Autoren führen in chronologischer Ordnung durch mehr als 200 Jahre. Denn die kurzweilige, andere Geschichte des Börsenvereins beginnt nicht erst 1825, sondern bereits im Jahr 1765. Da nämlich gründete sich eine erste Buchhandlungsgesellschaft, ein Börsenverein avant la lettre, mit dem Ziel, illegale Nachdrucke zu verhindern. Rigoros ging der Verband danach nicht nur gegen Raubkopien, sondern auch gegen die, Zitat, Verbreitung ruchloser Ware vor. Der Buchhändler Friedrich Perthes stiftete 1827 im Namen der Sittlichkeit gar zur Bücherverbrennung an. Der Erste Weltkrieg führte überraschend zu einem Leseboom an den Fronten, doch nicht dazu, dass die Qualität des Lesestoffs zunahm. Vom Besten fast gar nichts, vom Guten wenig und vom Schlechten viel, klagte ein Zeitgenosse über das Angebot. Eine Reihe von Kurzessays beleuchtet schließlich ausführlich die Rolle des Börsenvereins während der Nazi-Diktatur. Es ist keine ruhmreiche Rolle.
Wir können in ganz vielen kleineren Geschichten auch zeigen, wie verheerend die Bereitschaft war, sich dienend an den Nationalsozialismus anzuschließen.
Der Börsenverein hat sich von Beginn an als Vertreter wirtschaftlicher und kultureller Interessen verstanden. Eine andere Geschichte des Börsenvereins bildet genau diese spezielle Verbindung präzise ab. Verfolgen lässt sich anhand des reich bebilderten und schön gestalteten Geburtstagsbuchs, wie einmal stärker wirtschaftliche und ein andermal kulturelle Themen in den Vordergrund rückten. Interessierte Leser müssen zwischen Zeilen und Zeiten nicht von vorn bis hinten durchackern, sondern können einfach irgendwo anfangen zu lesen. Die einen werden bei der Zensur in der DDR hängen bleiben, andere bei dem Verleger, der als Spion für den KGB tätig war. Und wieder andere beim ersten Frauenbuchladen, dessen Gründerinnen 1975 mit der Devise angetreten sind, außer Männern haben wir nichts zu verlieren. Ein Buch mithin, mit dem den Herausgeberinnen gelingt, was sie sich vorgenommen haben, die Verlags- und Buchhandelsgeschichte aus der Ecke der Spezialwissenschaften zu locken.
Holger Heimann gratulierte dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum 200. Geburtstag und die Ausstellung dazu im Buch- und Schriftmuseum Leipzig ist bis zum 15. Dezember zu sehen. Und es ist auch ein Buch im Waldstein Verlag erschienen, Zwischen Zeilen und Zeiten von Christine Haug und Stefanie Jacobs. Der Wonnemonat Mai steht bevor, der Mozart im Kalender, meinte Erich Kästner. Und das weiß ich nur, weil es auf der Website der Hamburger Buchhandlung Stories steht. Die hat so einige Infos zum 8. Mai oder zum Löwenzahn im Mai, der ja durch jede Ritze wächst, zusammengetragen. Und vielleicht hat da auch Frank Menden dran mitgewirkt. Er gehört zum Team von Stories und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Menden, schön, Sie zu sprechen.
Hallo Frau Gerg, danke für die Einladung.
Was sind denn Ihre Einfälle zum Wonnemonat Mai?
Sonne, Maikäfer tatsächlich und das Zitat von Erich Kästner, das habe ich beigesteuert.
Ach toll.
Ich kenne mich schuldig.
Und ist denn bei Ihren Büchern, die Sie für uns jetzt heute ausgesucht haben, auch sowas richtig Frühlingshaftes dabei?
Naja, es gibt zumindest, sind es drei Romane, in denen die Liebe eine gewisse Rolle spielt. Ich finde, das kann dann durchgehen.
Die soll ja auch mit dem Mai irgendwie angeblich verbunden sein.
Genau, ja.
Also das erste Buch, was Sie ausgesucht haben, Das Haus der Türen von Twan Eng Tan. Ist das nicht ein Schriftstellerroman?
Das ist es auf jeden Fall. Es geht um Somerset Maugham und der besucht 1921 seine alte Freunde aus London, den Anwalt Robert Hamlin mit seiner Freundin Leslie, die wohnen dort. Und Somerset Maugham hat früher mit Robert zusammen gewohnt in London und freut sich jetzt nach einer sehr strapaziösen Asienreise dort sich ein wenig zu erholen. Er reist mit seinem Sekretär Gerald und sehr schnell ist aber auch klar, dass dieser Sekretär nicht nur sein Sekretär ist, sondern auch sein Liebhaber. Und so wie das sehr schnell klar wird, wird auch uns Leser und auch Somerset Maugham schnell klar, dass es mit der Ehe seiner Gastgeber nicht so unbedingt zum Besten steht. Robert ist deutlich älter, er ist sehr krank durch einen Giftgasangriff im Ersten Weltkrieg, hat er ein Lungenleiden davon getragen und auch Leslie, die mit einem revolutionären chinesischen Revolutionär zusammengearbeitet hat, das hat auch dazu beigetragen, dass die Ehe sich immer mehr so ein bisschen ausgeschlichen hat. Und Somerset Maugham und Leslie nähern sich an und dann erzählt sie ihm, auch noch von einem über 10 Jahre lang zurückliegenden Prozess, in den ihre Freundin Essel verstrickt war. Und diese Erzählung inspiriert ihn dann zu einer seiner ganz berühmten Erzählungen. The Letter heißt die.
Und was hat Ihnen daran so gut gefallen jetzt an diesem Buch?
Na, zum einen bin ich großer Fan von Somerset Maugham und ich finde, man sollte unbedingt einmal im Lesen der Menschenhörigkeit gelesen haben. Und zum anderen finde ich, Tante van Engen das so atmosphärisch beschrieben, so dicht, das ist so wie so ein Kammerspiel. Es geht eben auch um Menschen, die Gefangene ihrer Konventionen sind, ihrer Zeit sind, die öffentliche Moral gegen die persönliche Freiheit spricht. Es geht um Homosexualität, um die Gleichberechtigung der Frauen, um politischen Freiheitskampf. Also es ist voller Themen, Selbstsucht, Stolz, Heuchelei, Feigheit und Angst. Das sind so die Eigenschaften, die Maughams Figuren immer so ein bisschen umtreiben. Und ich finde, das ist alles in diesem Roman, der 2023 auf der Longlist für den Booker-Preis steht, perfekt eingefangen.
Also Tipp Nummer 1, Das Haus der Türen von Twan Eng Tan, übersetzt von Michaela Grabinger und beim Dumont Verlag erschienen. Dann haben Sie einen Roman ausgesucht, dessen Autor war neulich hier bei mir in der Lesart, Hannes Köhler, 10 Bilder einer Liebe. Was hat Ihnen daran gefallen?
Na, als Buchhändler ist man immer so ein bisschen, gerät man in die Bredouille, wenn Leute sagen, sie hätten gerne einen schönen Liebesroman. Entweder sind sie oft zu kitschig oder man fallen einem nur tragische Liebesgeschichten ein. Und ich finde, Hannes Köhler ist etwas gelungen, was selten ist, nämlich einen sehr, sehr gegenwärtigen Liebesroman, der nichts beschönigt, finde ich, aber deswegen auch so überzeugend ist. Es geht um David und Luisa, die sich 2012 kennenlernen in Griechenland auf einer Insel. Jahre später treffen sie sich wieder, dann werden sie ein Paar. Die ältere Luisa hat eine Tochter, sie werden eine sehr, sehr glückliche Patchwork-Familie und alles läuft eigentlich bestens, bis es das eben dann nicht mehr tut. Und wir begleiten sie über 10 Jahre lang und wir sind dabei, wie sich die Liebe, wie sich die Paarbeziehung immer mehr verändert. Und ich finde, das ist wirklich absolut kitschfrei und sehr, sehr realistisch geschrieben. Und ich habe dieses Buch zugeklappt und dachte nur so, wow.
Sehr zeitgemäß, wie er auf Liebesformen heute auch schaut. Ne? Also hat mir auch gut gefallen. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihren dritten Roman, denn die Autorin Elizabeth High aus Kanada war mal eine Kollegin von mir. Ich habe gelesen, sie war Radiomoderatorin in dem Ort, in dem das Buch auch spielt. Yellowknife. Was ist das für ein Ort?
Das ist tatsächlich so ein Ort am Ende der Welt. Wir sind da 1975, es ist eine ehemalige Goldgräberstadt im ganz, ganz hohen Norden Kanadas und da gibt es eigentlich keine Leute mehr, die da freiwillig hinkommen, außer Leute, die irgendwie ausgestiegen sind oder sich zurückziehen wollen oder vielleicht auf einen Neuanfang hoffen. Und das ist so ein lokaler, kleiner Radiosender, auch nicht weiter beachtet. Und hier war mal Harry, der ganz große Star, der hat dann gedacht, hey, ich gehe jetzt zum Fernsehen und da kommt er auch gut raus. Das ist leider komplett gescheitert. Jetzt ist er wieder zurückgekommen, moderiert dort erst einmal nachts und da gibt es auch Dido, eine Kollegin, in deren Stimme sich alle verlieben, die aber selbst so einige Geheimnisse mit sich trägt. Und Gwen, eine junge Frau, die über 5000 Meilen gefahren ist, um ausgerechnet in diesem Radiosender jetzt ihre Karriere zu starten, obwohl sie null Ahnung vom Radio hat und wie sich auch schnell herausstellt, auch nicht wirklich gut sprechen kann. Und all diese Leute, gibt natürlich noch mehr Personal, sind zusammen in diesem kleinen Radiosender und wir beobachten sie, wie sie sich am Leben und an der Liebe abarbeiten, wie sie versuchen, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, versuchen zu reüssieren. Und ich finde es ganz, ganz wunderbar, diesen Mikrokosmos Radio zu übertragen auf das Leben, auf diese kleine Stadt. Also mir hat es gut gefallen. Es ist 2010 übrigens schon mal erschienen unter dem Titel Nachtradio. Und da war es leider kein Erfolg. Und ich bin ganz froh, dass der Kampa Verlag es jetzt nochmal neu rausgelegt
hat. Also klingt, als wäre es was für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also für alle Radiofans. Wie Zugvögel von Elizabeth Hay, übersetzt von Anke Caroline Burger. Und beim Kampa Verlag ist das Buch erschienen. Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute.
Danke, Frau Gerg, für Sie auch. Und einen wunderbaren Mai noch für Sie.
Das wünsche ich Ihnen auch. Bis bald.
Bis bald.